Herzlich willkommen zur Vorwahl mit Haus und Grund Deutschland, der Podcast, der Sie bis zur Bundestagswahl begleitet. Heute wieder mit dabei ist Haus und Grund Präsident Herr Kai Warnecke. Hallo.
Hallo, Frau Mello-Wagner.
Und ich bin auch wieder mit dabei, Jana Mello-Wagner. Heute zu Gast haben wir Herrn Dr. Hendrik Hoppenstedt aus dem Vorwahlgebiet 05139. Sie waren bis 2021 Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und sind seit 2021 parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ich darf Ihnen gratulieren, Sie wurden mit 97% zum Kandidaten für den Deutschen Bundestag gewählt. Herzlichen Glückwunsch, oder?
Ja, vielen Dank. Habe ich mich auch drüber gefreut.
Das glaube ich. So kurz vor Weihnachten, ne? Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Sie haben einen Wahlkreis, der nördlich Hannover liegt, richtig, die nördliche Region Hannover abdeckt. Erklären Sie doch mal, Sie selber wohnen in Großburgwedel, richtig? Darum
genau,
auch die Vorwahl
genau.
05139. Was wäre dann mal ein Grund, genau da hinzugehen?
Also ich bin in Großburgwedel geboren und von daher bin ich total objektiv. Also Großburgwedel ist einfach meine Heimat. Und es ist einfach wunderschön dort. Wir haben eine traumhafte niedersächsische Landschaft, so wie sich das gehört, schön flach, mit viel Landwirtschaft, mit wunderschönen Wäldern. Man kann herrlich Sport treiben, man kann spazieren gehen. Wir haben viele Gewässer um die Ecke. Also es ist ein hoher Erholungswert. Und trotzdem ist eben die Großstadt Hannover direkt um die Ecke. Also wir fahren mit dem Zug in 17 Minuten in die Innenstadt von Hannover. Das ist ziemlich unschlagbar, dieser Mix aus allem. Und deswegen fühlen wir uns da auch sehr wohl.
Und Sie sagen gerade mit dem Zug. Waren Sie zufällig auch im Zug am 6. November, als die Ampelkoalition auseinanderbrach? Was haben Sie da gemacht?
Nein, es war noch viel besser. Ich war in der Kneipe. Und zwar habe ich eine lange geplante Verabredung gehabt mit einem Freund. Und das passiert hier sehr selten, weil das war ja Sitzungswoche. Und in Sitzungswochen ist man meistens abends immer terminlich und dienstlich unterwegs. Und da war jetzt aber die Idee, dass man mal irgendwie tatsächlich außerhalb des Regierungsviertels in eine Kneipe geht, um ein Bier zu trinken. So, und das haben wir in Neukölln gemacht, wo ich so gut wie noch nie war, glaube ich. Und ja, das war total spannend, weil plötzlich vibrierte mein Handy die ganze Zeit und man hat dann geschaut, was so passiert und dann Bundeskanzler entlässt Lindner und solche Sachen. Das war schon, also wir haben dann immer noch Bier getrunken, aber wir haben uns noch sehr mit dem Handy befasst.
Besser geschmeckt dann.
Es hat dann noch besser geschmeckt und es war aber auf jeden Fall echt spannend und ich glaube, das ist so für viele Leute ein Augenblick, den man nicht so schnell in seinem Leben vergisst, wo man da gerade war, als das in die Brüche ging. Das ist ja schon irgendwie fast ein bisschen historisch gewesen.
Was haben Sie dabei empfunden? Erleichterung,
weil diese ganzen 3 Jahre waren ja, also nun bin ich in der CDU, ist ja klar, dass ich die jetzt sowieso nicht toll fand, aber abgesehen davon glaube ich auch als die normalen Bürger empfanden das schon als ein ziemliches Streittrio, diese 3 Parteien und sie haben ja auch wirklich redlich versucht, immer den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, aber das hat ja meistens auch nicht funktioniert. Und deswegen sind ja auch die Probleme in dem Land zu groß, weil sie einfach in der Sache nicht zusammengepasst haben und deswegen gab es auch keine adäquaten Antworten. Und dass wir jetzt nach 3 Jahren Regierung 2 Jahre in der Rezession sind und in meinem Wahlkreis die Menschen wirklich Angst um ihre Jobs haben, viele von denen arbeiten zum Beispiel über VW, ist doch ein wirklich alarmierendes Zeichen.
Also ein Step in die richtige Richtung für Deutschland.
Ja. Und ich hätte mir gewünscht, dass es mit der Neuwahl noch ein bisschen schneller geht, weil ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren und wir brauchen jetzt nicht noch irgendwie so ein bisschen Stückwerk, wie das Herr Habeck jetzt vorschlägt, sondern wir brauchen jetzt einen wirklichen Neustart, damit wir Politik auch seinem Guss machen können, damit insbesondere jetzt unsere Wirtschaft wieder nach vorne kommt.
Und Herr Hoppenstedt, Sie als Familienvater, Sie haben 2 Kinder, richtig?
Richtig.
Sie können sich doch bestimmt besonders gut in die Frage hineinversetzen, welche unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besonders beschäftigt. Wie kommen mehr junge Familien in ihre eigenen 4 Wände? Was für Maßnahmen muss man heutzutage dafür ergreifen?
Also, dass man sein eigenes Haus hat oder seine eigene Wohnung hat, ist ja erstmal für ganz viele Menschen ein Lebenstraum, weil man sich da wirklich das so machen kann, wie man sich es immer erhofft und erträumt hat. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, es ist ja auch eine Investition als Altersvorsorge. Und damit kann man eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen und deswegen sind wir dafür, dass wir eben insbesondere für junge Familien viel machen. Wir hatten in der letzten Wahlperiode das Baukindergeld und das war ein absoluter Erfolgsschlager und das wollen wir fortsetzen. Wir möchten jungen Familien mit Kindern die Möglichkeit geben, Eigentum zu erwerben und deswegen wollen wir das Baukindergeld wieder zum Beispiel fortsetzen.
Das ist ja mal ein klares, sehr positives Signal. Ich glaube, das Baukindergeld ist gerade im ländlichen Bereich ja auch sehr positiv aufgenommen worden. Ein anderer Punkt, der uns immer wieder drückt, ist die Grunderwerbsteuer. Die ist ja mal in das Ermessen der Länder gestellt worden. Und hat man gesagt, die Länder werden sich da einen Wettkampf liefern. Und zwar nach unten, dass die Grunderwerbsteuer möglichst niedrig ist. Jetzt ist das ja, das kann man so festhalten, das ist fast politisch unstreitig. Wie wäre es denn, das den Ländern wieder wegzunehmen? Wäre das eine Option zu sagen, wir sehen, da funktioniert der Föderalismus nicht, brauchen wir vielleicht auch gar nicht, einfach weg mit der Grunderwerbsteuer in der Hände der Länder und dann 2% bundesweit für alle?
Also wir haben ja mit den Ländern immer wieder Konflikte über die finanzielle Ausgestaltung unserer föderalen Ordnung. Und es ist in der Tat überlegenswert, ob man mal versucht, eine Bereinigung hinzubekommen, damit wir die Finanzmittel, die aus allen Perspektiven immer zu wenig sind, egal wie gut es uns geht, das ist leider so.
Außer aus Sicht des Steuerzahlers.
Aber wir sehen das jetzt nicht so, aber die Länder finden, es ist immer zu wenig. Und selbst wenn wir als Bund ganz tolle, hohe Steuernahmen haben, fällt uns immer schon was ein, wie wir das Geld schon wieder ausgeben. Und davon müssen wir ein Stück weit weg. Und wir müssen vor allen Dingen auch mit den Ländern eine Einigung dahin bekommen, dass wir wirklich beispielsweise über Freibeträge zu einer Senkung der Grunderwerbsteuer kommen. Denn zuzüglich zu diesen sehr hohen Baukosten, die wir haben und die auch sehr stark gestiegen sind, ist ja die Steuer auch nochmal immer wieder gestiegen. Und da müssen wir von weg und deswegen müssen wir eine Lösung finden, wie die konkret aussieht, ob wir versuchen, mit den Ländern eine Einigung dahingehend zu finden, dass wir jetzt diese Steuer für sie erheben und bundeseinheitlich festlegen. Das müssen wir dann mal konkret sehen. Da kann ich jetzt noch keine genaue Aussage zu machen, weil diese Dinge auch nur im Konsens mit den Ländern zu lösen sind und nicht gegen sie. Wir brauchen sie im Bundesrat, wir brauchen dafür Mehrheiten und deswegen müssen wir gucken, wie wir da zusammenkommen. Aber das gegenwärtige System ist jedenfalls nicht zielführend.
Der gordische Knoten der Verflechtung von Bundes- und Länderthemen. Also wir würden es sehr begrüßen, aber es ist ja auch von Ihnen richtig angesprochen, ein richtiger Ansatz wäre natürlich auch zu sagen, wir machen einen Freibetrag für den Ersterwerb der ersten selbstgenutzten Immobilie, damit wenigstens junge Familien mal wieder die Chance haben, ja, voranzukommen. Wirklich traurig, in den letzten Jahren ist ja die Eigentumsquote in Deutschland gesunken, das hat es noch nie gegeben. Ja. Immer weniger Menschen, die schaffen, in den eigenen vier Wänden zu leben und ja, vielleicht als Signal auch an die Union, der Traum ist bei 75% der Menschen tatsächlich noch da, irgendwann mal in den eigenen vier Wänden zu leben. Natürlich nicht nur Eigenheim, sondern auch Eigentumswohnung. Also da weiter zu gehen, das zu ermöglichen, wäre, glaube ich, genau das richtige Signal, das wir brauchen.
Ja, und einer der größten Kostenpunkte bei der Miete und auch im Eigenheim sind ja die Heizkosten. Dass dieses Thema die Menschen in Deutschland so beschäftigt, ist also total nachvollziehbar. Herr Hoppenstedt, was plant denn Ihre Partei in der Zukunft auch im Hinblick auf das Heizungsgesetz?
Wir haben immer gesagt, dieses Heizungsgesetz ist schlicht falsch. Wir haben es hart kritisiert und wir haben auch in Aussicht gestellt, dass wenn wir regieren, dass wir das auch wieder abschaffen werden. Wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich dass wir auch im Gebäudesektor CO2-neutral perspektivisch werden müssen. Und auch wollen. Und ich glaube, da gibt es auch keinen großen Dissens drüber. Aber der Streit, den wir insbesondere mit Herrn Habeck und den Grünen haben, ist ja, wie erreicht man das? Und Herr Habecks Antwort ist zu sagen, ich verbiete bestimmte Heizungsarten und ich verpflichte, bestimmte andere Heizungsarten zu nutzen. Und mal abgesehen davon, dass das eine Abwehrreaktion bei den Leuten hervorruft, denn wir sind ja immer noch mündige Bürger und würden ganz gerne selber entscheiden, wie wir heizen, hat das natürlich auch dazu geführt, dass am Ende die Leute sich nochmal wie verrückt Gasheizungen eingebaut haben, eigentlich das, was wir nicht wollen. Hm. Und die Idee, die Förderung zu streichen und dann das Verbot noch on top oben drauf zu setzen, um dann, weil man festgestellt hat, oh, jetzt wird es aber teuer, die Bepreisung oder die Steigung der Bepreisung, der CO2-Preisung auszusetzen, das war eigentlich aus allen Perspektiven nur falsch. Und wir müssen hin zu einer Technologieoffenheit. Und wir werden als Union auch sagen, der CO2-Preis muss steigen. Und das führt dann eben dazu, dass die Menschen selbstbestimmt technologieoffen entscheiden, wie sie dann zukünftig ihre Häuser heizen wollen.
Wenn der CO2-Preis steigt, wird es ja für den einen oder anderen teuer. Jetzt sage ich ganz klar, seitens Haus und Grund halten wir das auch für das richtige Instrument. Allerdings knüpfen wir immer an das, was die Wirtschaftsweisen der vorletzten Bundesregierung mit auf den Weg gegeben haben. Die haben nämlich gesagt, erstens, CO2-Preis kann nur lenken, wenn es kein weiteres Ordnungsrecht gibt. Das wäre dann mit Heizungsgesetz abschaffen, genau das Richtige. Das Zweite, und das ist damals nicht so beschlossen worden, wäre die Einführung einer vollständigen Rückerstattung des CO2-Geldes, damit der oder Preises, damit das der CO2-Preis zwar lenkt und die Menschen in die richtige Richtung dirigiert, aber eben nicht arm macht. Ist das bei der Union noch eine Chance, dass wir da in der Zukunft tatsächlich das Klimageld, so wird es ja in Teilen genannt, sehen? Denn wenn wir den Weg gehen, wird es teurer.
Wir müssen das sogar machen, weil die Alternative, also es gibt ja meines Erachtens gar keine Alternative groß dazu, weil natürlich Menschen mit geringerem Einkommen sich das unter Umständen dann so gar nicht mehr leisten können. Und die müssen dann eine Kompensation bekommen, damit sie weiter ihren Lebensstandard aufrechterhalten können. Und diese Kompensation wäre ein, ob ich das jetzt Klimageld nenne oder wie auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, aber eine Rückerstattung dessen, was sozusagen über die CO2-Bepreisung auch reinkommt. So, das ist völlig klar. Das wird auch nicht anders gehen, weil wir wollen ja nicht, dass die Klimawende jetzt zur Verarmung breiter Schichten der Bevölkerung führt, sondern wir wollen, dass das Erfolg hat. Und Erfolg kann es nur dann haben, wenn es die Leute mit dem Herzen auch wollen und wenn sie davon nicht abgeschreckt sind, sondern wenn sie sagen, das kann uns jetzt irgendwie zu einem Erfolg auch in Deutschland führen. Und deswegen brauchen wir die mit ihren Herzen und mit ihren Köpfen, damit sie mitmachen. Und nur dann kann es auch was am Ende werden.
Ich glaube, das wird auch was. Da kann ich mal durchaus der Politik Mut machen. Als ich vor so gut 25, oh Gott, vielleicht fast 30 Jahre mittlerweile nach Berlin gezogen bin, da gab es immer noch Kohleöfen und das roch man hier auch im November,
kann
Dezember.
Ja.
Ja, es ist wirklich...
Die gibt es sogar immer noch in manchen Wohnungen.
Die gibt es immer noch,
ja,
aber nur als,
Berg, der Friedrichshain gibt's.
So als historisches Anschauungsobjekt. Oder wenn
meine Schwiegermutter heizt noch mit Kohle.
Ich weiß nicht, ob Sie das laut sagen dürfen. Ich hab ernsthafte Zweifel, ob das tatsächlich legal ist. Aber egal, also, wir verraten den Namen Ihrer Schwiegermutter nicht.
Vielen Dank.
Wie dem auch immer sei, es ist ja so, dass die Umstellung von Kohle auf das, was wir heute haben, hat niemand gemurrt. Alle haben ein Angebot bekommen, hier liegt jetzt eine Gasleitung in der Straße, wie sieht's aus? Gasheizung einbauen, das ist extrem teuer. Wenn man Einzelkohleöfen in den einzelnen Räumen hat, so war das ja damals, diese kleinen Schränke, die da in jedem Raum drin standen, und man selbst nur innerhalb einer Wohnung mit einer zentralen Therme erstmal ein System an Rohren verlegen muss, um Heizkörper in den einzelnen Räumen zu installieren, das ist verdammt teuer. Es hat nie jemand gemeckert. Die Leute haben das bereitwillig mitgemacht, weil es ein Angebot war, weil es eine Qualitätssteigerung darstellte, weil man an eine günstige Energiequelle rankam. Und genauso könnte es auch sein bei der Energiewende jetzt, wenn man die Leute mitnimmt. Insofern ist die Abschaffung des Heizungsgesetzes, so sagt es ja auch der eine oder andere in der Union, sicherlich das richtige Signal. Das zweite wäre dann aber auch, damit man die Leute mitnimmt, dass wir eine verbindliche Wärmeplanung bekommen. Das ist aus unserer Sicht auch höchst ärgerlich. Wir haben zwar dieses Wärmeplanungsgesetz von Frau Geiwitz gut gemeint, aber dann kommt wieder irgendwie Föderalismus und Kommunen und niemand hat sich getraut, die Kommunen zu verpflichten, dass die das auch verbindlich machen müssen. Das heißt, die Wärmeplanung erfolgt jetzt völlig unverbindlich und theoretisch kann jeder Bürgermeister nach 3 Jahren sagen, ja, ich habe dir zwar gesagt, du kriegst Fernwärme, aber gibt's jetzt doch nicht. Und da eine Verbindlichkeit reinzubekommen, den Kommunen das zu überlassen, vielleicht sich auch auf Bundesebene einfach mal da an der Stelle ein bisschen zurückzuziehen und zu sagen, hey, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland, die haben das in den letzten 100 Jahren ordentlich hinbekommen, die Wärmeversorgung auf den Weg zu bekommen. Das werden die auch in Zukunft schaffen. Das würde uns natürlich auch sehr erfreuen. Also die kommunale Wärmeplanung, wenn man sie denn vorgibt, zumindest verbindlich zu machen.
Nehme ich gerne mit, und nichts wäre ja auch ärgerlicher, wenn jemand für viel Geld sich von seiner Gasheizung trennt, um dann eine Wärmepumpe einzubauen, um dann ein Dreivierteljahr später das Angebot seiner Kommune zu bekommen, irgendwie mit Fernwärme versorgt zu werden. Also das muss aus einer Hand kommen, und vorzugswürdig, so würde ich das jedenfalls sehen, ist natürlich immer eine kommunale Wärmeversorgung, weil die skalieren kann und auch andere Möglichkeiten hat. Aber ich nehme das gerne mit, und wir haben ja eigentlich traditionell auch ein gutes Verhältnis zu unseren Kommunen, damit wir da eine Verbindlichkeit reinbekommen, die notwendig ist, damit auch die Wärmewende in diesem Bereich gelingt.
Das wäre sehr, sehr gut. Also die Kommunen sind ja ohnehin gerade viel belastet durch die Grundsteuer zum Beispiel, aber das ist ein anderes Feld. Damit müssen wir nicht dran arbeiten. Das könnte natürlich nächste Legislaturperiode wieder aufploppen. Wir haben ja noch die große Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht auch das jetzige Scholz-Modell der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. In Niedersachsen sind sie ja fein raus. Da gibt es ja von dem damaligen CDU-Finanzminister Hilbers noch ein leicht geändertes, modifiziertes Grundsteuergesetz auf den Weg gebracht. Das quält die meisten in Niedersachsen nicht so sehr. Aber das Bundesmodell von Olaf Scholz ist ja eine weitere traurige Geschichte. Also das droht, das sage ich schon mal. Ich habe große Hoffnung in das Verfassungsgericht. Und wenn die da im nächsten Jahr zu einem Urteil kommen, haben sie immerhin die Chance, ein vernünftiges Grundsteuergesetz, ich würde dann sagen, nach bayerischem Vorbild, auch wenn das manchmal in der CDU nicht so gern gehört wird, aber nach bayerischem Vorbild.
Auf wir haben da überhaupt gar keine Probleme, dass in Bayern auch bestimmte Dinge Vorbildcharakter haben. Das kann ich gut auch als Niedersachse hinnehmen.
Ich glaube, das lassen wir einfach so im Raum stehen.
Das ist doch auch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Hoppenstedt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns ein bisschen zu plaudern, und nochmal viel, viel Erfolg für die kommenden Wahlen. Ja, Herr Warnecke, danke auch für Ihre Zeit. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, falls es noch Fragen oder Anregungen zu dieser Folge gibt, dann schreiben Sie uns doch bitte in den Kommentaren und wir leiten das dann sehr gern weiter. Ansonsten gibt es weitere Infos noch in den Shownotes und vergessen Sie nicht, die Glocke zum Abonnieren zu klicken, um keine Folge von Wohnen in Deutschland mehr zu verpassen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!